Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Aus dem Ballet Héroïque Saïd, Reine de Grenade von Joseph-Nicolas Pancras-Royer, diese Tambourin gegeben vom Ensemble Les Talents Lyriques unter Christophe Rousset. Orchestersuiten des französischen Barockmeisters liegen jetzt unter dem Titel Surprising Royer beim Label Aparté vor. Ein Blick damit auf das, was Sie in der kommenden Stunde erwartet. Zunächst der Fokus auf die aktuelle CD-Blu-ray-Box der Berliner Philharmoniker mit drei Schostakowitsch-Sinfonien. Der Luxemburger Pianist Francesco Tristano präsentiert seine Lesarten von drei Konzerten Bachs. Den Fragebogen-Plattencheck beantwortet heute der Bachforscher und Intendant des Bachfestes Leipzig, Michael Maul. Die Rubrik Jahrhundertaufnahme heute im Zeichen von Sergei Rachmaninows zweiter Sinfonie. Und wir sprechen mit dem Berliner Publizisten Gregor Dotzauer über sein Buch Schläft ein Lied in allen Dingen, über Musik, Moment und Erinnerung.
Thank you.
Ludwig van Beethovens Septett in S-Dur Opus 20, der fünfte Satz Scherzo Allegro Molto e Vivace. Eine Aufnahme mit den vorzüglich besetzten Wigmore Soloists, die in diesen Tagen neben dem Beethoven auch das Septett, das Grand Septett in B-Dur von Franz Beerwald vorlegten beim schwedischen Label Bies. Hofmeisters Empfehlung nach Berlin. Und wenn mit den Berliner Philharmonikern, einer der fraglos weltbesten Klangkörper mit neuen Aufnahmen an die Öffentlichkeit tritt, dann gilt es natürlich ganz genau hinzuhören, denn die Erwartungen des Orchesters und ihres Chefdirigenten an sich selbst dürften noch höher sein als die des Publikums. Eingespielt haben die Berliner unter Kirill Petrenko drei Sinfonien von Dmitri Schostakowitsch, die 8., 9. und die 10. Überfällig möchte man meinen, denn die Schostakowitsch-Diskografie des Orchesters zeigt noch deutlich Luft nach oben. Wie auch immer, zwei CDs und eine Blu-ray-Disc in Luxusverpackung liegen vor, will sagen, die Konzertmitschnitte auch als Film und als Bonus, zudem noch ein aufschlussreiches Interview mit Kirill Petrenko. Uwe Friedrich über eine Box, die Zeichen setzt.
Mit größter Präzision, Leichtigkeit und Eleganz spielen die Berliner Philharmoniker den Beginn der 9. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Nach dem Sieg über Deutschland 1945 erwarteten die sowjetischen Kulturbürokraten eine Jubelsymphonie, mindestens so monumental wie die von Beethoven, gerne mit eingebauter Huldigung an den Diktator Stalin. Aber Schostakowitsch entzog sich dem politischen Druck, schrieb ein Werk von klassischer Eleganz, eher an Haydn geschult als an Beethoven oder gar Bruckner. Hier setzt auch Kirill Petrenko an, der bei allen drei Symphonien, die er nun in einer neuen Aufnahme vorlegt, mehr an Klangfülle und Schönheit interessiert ist als an den Abgründen dieser Musik. Wer das Düstere hören möchte, das Zerrissene, Gequälte, das sicher auch in Schostakowitschs Partituren steckt, ist vielleicht mit anderen Aufnahmen besser bedient als mit dieser. Wer aber erleben will, wie traditionsbewusst der wichtigste Symphoniker nach Gustav Mahler komponiert hat, wird bei den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko auf jeden Fall fündig. Das Orchester bringt Brillanz und Virtuosität mit, Petrenko ein tiefes Verständnis für die unterschiedlichen Konstruktionsweisen der 8., 9. und 10. Symphonie. Aber selbst die 10., in der Schostakowitsch nach Stalins Tod im Jahr 1953 ein düsteres Bild des Machthabers zeichnet, ertrinkt nicht in Verzweiflung, suhlt sich nicht im Pathos. Hier wird eher mit tiefer Trauer, aber doch reflektiert Bilanz gezogen. Vordergründig politisch ist das nicht, dafür extrem musikalisch gedacht und zum Klingen gebracht. Überraschend ist, dass die Berliner Philharmoniker bislang kaum als Schostakowitsch-Interpreten in Erscheinung getreten sind. Der legendäre Herbert von Karajan dirigierte bloß die 10. Symphonie, Petrenkos direkter Vorgänger Simon Rattle nur die 1. und die 14. Als Gast setzte Maris Jansons gelegentlich seine Werke auf das Programm. Mit dieser Aufnahme steht das Orchester in gewisser Weise in der Karajan-Nachfolge, dem stets vorgeworfen wurde, einen diffusen Schönklang über die Struktur zu stellen. Dieser Schönklang ist wieder da, warm und seidig, von den Tonmeistern eingefangen, aber Petrenko legt auch die Strukturen frei. Das macht diese Aufnahme zu einem großen Vergnügen, denn Schostakowitschs Musik ist so viel mehr als die deprimierende Abrechnung mit dem Stalinismus. So gelingt Petrenko eine bemerkenswert andere Sichtweise, als die Aufführungstradition gemeinhin bietet. Auf der beigelegten Blu-ray-Disc findet sich nicht nur ein Gespräch mit Kirill Petrenko, sondern auch der Videomitschnitt der drei Konzerte. Ein Zeugnis der Corona-Zeit, denn die 8. Symphonie wurde noch ohne Publikum in der leeren Berliner Philharmonie aufgenommen, die 9. im Schütternach-Schachbrettmuster besetzten Saal, das Konzert mit der 10. war schließlich ausverkauft. Ein Zeitdokument, das aber vor allem wegen der musikalischen Qualität der Aufnahmen bestehen wird.
Die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko haben 3 Schostakowitsch-Symphonien eingespielt. Das Ganze im Audio- und Videoformat jetzt verfügbar beim Eigenlabel des Orchesters Berliner Philharmoniker Recordings. Dank an Uwe Friedrich. Marie-Louise Hinrichs, die Kölner Pianistin, seit Jahren auf der Spur von entlegenem, auch enigmatischem Repertoire, wie beispielsweise der Klaviermusik des griechisch-armenischen Esoterikers, Schriftstellers und Komponisten George Gurdjieff. Ihr aktuelles Album Visions, erschienen beim Label Raumklang, versammelt Werke von Gurdjieff, Hildegard von Bingen und der Pianistin selbst. Wir hörten Gurdjieffs Side-Gesang und Tanz Nummer 15. Bleiben wir im vielgesichtigen Tastenkosmos mit der neuen CD des Luxemburger Pianisten Francesco Tristano. Der zeigt seit Jahren ein besonderes Faible für die einschlägige Cembalo-Literatur der Renaissance und des Barock und legte in diesen Tagen entsprechend eine Einspielung mit 3 Konzerten von Johann Sebastian Bach vor. Begleitet wird Tristano dabei vom Bach-Stage-Ensemble unter Leo Mark. Deutlich im Besonderen bei diesen Lesarten der cembalistische Anschlag des Pianisten.
Was mich interessiert, ist der Anschlag. Das ist bei Pianisten ganz oft so, dass das Cembalo nicht mal existiert in der Ausbildung. Oder was jedenfalls klar ist, ist, dass ich sehr viel auf dem Cembalo gelernt habe, auch wie man einen klaren Anschlag erzeugt, wie man eine historisch informierte Ornamentationskunst angeht. Das kann man eigentlich nur auf dem Cembalo lernen.
Tatsächlich präsentieren sich Tristanos Lesarten getragen von unbedingter Transparenz, dynamischen Schattierungen, kristalliner Tongebung und einem spezifischen Drive, der das Projekt zum mitreißenden Solitär macht. Allegro, der Kopfsatz aus Bachs Konzert G-Moll, Werkeverzeichnis 1058. Francesco Tristano wurde begleitet vom Bach Stage Ensemble unter Leo Mark. Und Bach Stage, so ist sie auch überschrieben. Die aktuelle CD des Pianisten Francesco Tristano erschien beim Label Scala Music. Hofmeisters Empfehlung, das Bachfest in Leipzig in diesem Jahr wieder ein eindrücklicher Erfolg. Besucher aus rund 55 Ländern weltweit besuchten erneut mit Emphase die Spielstätten der Metropole. Und dieser Erfolg ist besonders dem Intendanten des Festivals, Michael Maul, geschuldet, der mit unermüdlicher Anstrengung an Programmatik, Künstlertableaus und Außenwirkung der Reihe feilte. Grund genug, Michael Maul zum Plattencheck zu bitten.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Tatsächlich die letzte Platte, die ich mir gekauft habe, war mit meinem Leib- und Magen-Barockgeiger Fabio Biondi. Wegen dem habe ich Barockgeige irgendwann mal versucht selber zu spielen. Habe mich in alte Musik in den 90er Jahren verliebt. Der hat jetzt die Sonaten und Partiten eingespielt und die Platte habe ich mir gekauft. Tatsächlich muss ich aber bekennen, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Meine Eltern hatten eine, glaube ich, ziemlich repräsentative, typische DDR. Ich habe Anrecht bei Gewandhaus- und Rundfunksinfonieorchestersammlung. Also vielleicht so 200 Platten. Da war sehr viel aus der Bach-Reihe mit diesen ganzen Aufnahmen, Rotsch, Mauersberger und so weiter dabei. Ich habe hoch und runter gehört diese Schallplatte, wo der Tachezi an der Kathedralorgel in Dresden die Bach-Orgelwerke eingespielt hat. Natürlich Peter Schreyers Matthäus-Passion kann ich mich sehr gut erinnern und die vielen Kegelaufnahmen Orff und Beethoven.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Die erste Schallplatte, an die ich mich erinnern kann, das war zu meinem 8. Geburtstag. Haben mir meine Eltern geschenkt, weil ich selber mich an der Geige versuchte. Diese Eterna oder Amiga-Übernahme einer deutschen Grammophonaufnahme, nämlich Anne-Sophie Mutter mit Herbert van Karajan. 2 Violinkonzerte, 3. und 5. von Mozart. Und ich weiß, ich habe mir die Platte ständig aufgelegt, laut, habe dann selber dazu gespielt mit Anne-Sophie Mutter. Bloß ich bin meistens dann so bei Zeile 8 oder 10, wenn dann so die ersten fiesen Durchführungsabschnitte kommen, ausgestiegen. Aber wenn ich die Anne-Sophie Mutter laut genug gemacht hat, hat man mich nicht so gut sehr gehört. Ich fand mich da immer total gut dabei.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Zur Konfirmation habe ich einen CD-Spieler bekommen und von meiner Patentante meine ersten 6 CDs. Und das war allesamt tatsächlich klassische Musik. Der Ravel Bolero mit Charles Münch. Und dabei war auch eine Doppel-CD Deutsche Grammophon, Violinkonzert mit Wolfgang Schneiderhahn und das 5. Klavierkonzert mit Eschenbach. Das ist bestimmt jetzt nicht eine State-of-the-Art-Aufnahme, aber ich habe mich in dieser Aufnahme vom 5. Klavierkonzert speziell den Mittelsatz total verliebt und da gibt es genau eine Stelle und weiß bis heute noch zwischen 2 Minuten 18 und 2:36 mit so einer herrlichen Sequenz. Das habe ich mir zeitweise, also jeden Tag irgendwie 5-mal angehört und habe auch dafür gesorgt, wenn mich so meine ersten Freundinnen besucht haben, dass das immer im Hintergrund lief. Ja, es gab natürlich auch Rock und Pop, was bei mir im Regal stand, aber hier dachte ich immer, größer könnte die Romantik nicht sein.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Eine Platte, die mich total geflasht hat und von der Darmseite und all ihren Vorzügen überzeugt hat, war die Einspielung der 4 Jahreszeiten mit Fabio Biondi und Europa Galante. Großartig, fantastisch. Und die würde ich, glaube ich, heute noch mitnehmen. So, und dann ist es ganz schwierig, weil ich bestimmt 30 mal 3 CDs habe, die auf die einsame Insel mit müssten. Natürlich könnte man sagen, irgendwie eine tolle Aufnahme der Goldberg-Variation, vielleicht Bien en taille, da würde mir allerdings der Gesang fehlen. Also vielleicht würde ich dann doch eine H-Moll-Messe mitnehmen. Diego Fasolis und sein Ensemble Vanitas ist es, glaube ich, mit dem Chor des Radios der italienischen Schweiz. Das hätte gute Chancen.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Das ist vielleicht wieder tatsächlich diese 4 Jahreszeitenaufnahme, einfach weil es mir die Welt der alten Musik irgendwie näher gebracht hat. Es gibt diverse Savall-Platten, die mich auch sehr geprägt haben. Viele Sachen, die er mit seiner Frau, mit Montserrat Figueras gemacht hat. Da gibt es also eine ganz frühe Platte aus der Reflexe-Reihe noch bei EMI mit den Troubadourengesängen. Liebe ich sehr. Auch die Libre Vermel, das sind so Pilgerlieder aus dem Spanien des, glaube ich, 15. Jahrhunderts, hat mich auch sehr geprägt. Die Eroica von Savall aus den 90er Jahren hat mich total geprägt. Ich würde auch sagen, die 4. und 7. Sinfonie Beethoven mit Franz Brücken und seinem Orchester des 18. Jahrhunderts fand ich auch ganz grandios.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
bin großer Fan von Schallplatten. Und bei Schallplatten, da schaue ich mir die Cover sehr viel genauer an als bei CDs. Also ich habe zu Hause, glaube ich, so 15.000, 16.000 Schallplatten. Sammle diverse Dirigenten sehr systematisch. Also was weiß ich, ich habe, glaube ich, eine ziemlich komplette Hermann Scherchen, George Sell, Otto Klemperer Diskografie zu Hause. Und gerade Hermann Scherchen, der hat bei Westminster in den 1950er Jahren mehrere Platten gemacht und die hatten eine völlig krasse Politik, was die Cover betraf. Die haben nämlich offenbar den Vorsatz, zeitweise immer Cover zu machen, die möglichst überhaupt nichts mit der Musik zu tun haben, die eingespielt ist. Also zu Scheherazade von Rimsky-Korsakow oder Bolero, da sind irgendwie so zwei rote Lippen so ganz groß abgebildet. Aber ich irgendwie fasziniert mich das. Also bei Schallplatten würde ich sagen, habe ich die Tendenz zum Cover-Fetischisten, bei CDs nicht.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Na, die Platte, und da meine ich jetzt wirklich die Schallplatte, nicht die CD, die schafft es tatsächlich, mich mehr zur Ruhe zu bringen. Weil man hat ja leider viel zu wenig Zeit im Alltag, sich wirklich mal in Ruhe hinzusetzen und Musik zu hören. In jungen Jahren habe ich das jeden Abend gemacht und habe mir was zu trinken dazu eingegossen und so weiter. Das gelingt mir jetzt nur noch selten. Aber wenn ich mir dann wirklich sage, jetzt lege ich mir mal eine Schallplatte auf, offen gestanden, dann ist das Ritual so, ich nehme die Schallplatte, gehe zu meiner Schallplattenwaschmaschine, die ich besitze, eine sehr sophisticated Maschine ist das. Dann wird die gewaschen, dann gieße ich mir was ein, lege die Platte auf, ziehe mir, wenn ich es ganz genau nehme, sogar noch die weißen Handschuhe an, lasse den Tonarm natürlich nicht automatisch nach unten senken, sondern das mache ich selber, nehme meinen Hörplatz ein, freue mich, dass es nicht mehr so knistert nach dem Waschen der Platte. Die Schallplatte schafft es dann doch in der Regel, mich wirklich sitzend und zuhörend zu halten, viel besser als die CD.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Na, ich glaube, mit CDs und LPs zusammen bin ich irgendwo zwischen 20.000 und 30.000.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Denke schon. Also bei den Schallplatten würde ich sagen, meine Hermann Scherchen-Diskografie, originale Schallplatten. Also da weiß ich, da sind Stücke drunter, wo Sammler gute dreistellige Beträge zahlen. Ich bin ein großer Fan auch von Chantor Weg, Geiger, und hatte ja ein berühmtes Streichquartett, dessen Einspielung der Sonaten und Partiten aus den 70er Jahren. Ich weiß, da gibt es bestimmte Pressungen, wo die Leute heute vierstellige Beträge zahlen, und da muss ich sagen, da bin ich ziemlich gut aufgestellt. Da habe ich, glaube ich, die relevanten Pressungen. Ich habe relativ viele, auch besondere frühe Melodia-Aufnahmen, wo Schostakowitsch so in seiner Wohnstube die Bratschensonate aufgenommen hat. Da hört man die Wanduhr ticken im Hintergrund. Die ist, glaube ich, sehr selten, die Schallplatte.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, und mit großer Leidenschaft. Und es könnte fast sein, dass ein Teil des Freundeskreises überhaupt nur über die Schallplatte zustande kam.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich nutze alles. Ich habe irgendwie eine besondere Liebe zur Schallplatte, die bedarf aber auch der meisten Pflege, das muss man sagen. Ich ziehe im Zweifelsfall auch eine CD dem Streaming vor. Auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, ich habe jetzt dann doch mal vor 2-3 Jahren meinen Widerstand aufgegeben und mir so einen Streamer zugelegt. Und wenn man dann so bei den neuesten Aufnahmen eben doch mal die Chance hat, neben der CD-Fassung die High-Resolution-Version zu hören, dann merkt man schon, dass da eben doch nach oben hin so im Klang doch noch ein bisschen mehr der Himmel aufgeht.
Der Himmel geht auf. Ja, wie anders sollte es einer der bedeutendsten Bach-Forscher dieser Tage und Intendant des Bachfest Leipzig auch formulieren. Bach hätte es mit Sicherheit gefallen. Michael Maul, Protagonist des heutigen Plattenchecks, herzlichen Dank.
Thank you.
Johann Sebastian Bach, die französische Suite C-Moll, Werkeverzeichnis 813, der zweite Satz Courante. Es spielte Christian Zacharias. Drei französische Suiten und die Partita A-Moll des Meisters wählte Zacharias für sein aktuelles Album aus, veröffentlicht beim Label Dabringhaus und Grimm. Zu den willkommenen Standards dieser Sendung zählt die Reihe Jahrhundertaufnahmen. Führende Kritiker stellen darin ihre Favoriten aus 100 Jahren Schallplattengeschichte vor, darunter natürlich auch einige, die über die Jahre in Vergessenheit gerieten. Heute auf der Agenda Sergei Rachmaninows legendäre zweite Sinfonie in der Lesart des London Symphony Orchestra unter Andrei Previn von 1966. Manuel Bruck.
Melancholiker reinsten Klangwassers. Das ist nicht nur in diesem ersten Thema von Sergei Rachmaninows zweiter Sinfonie zu hören. Drei Exemplare dieser Gattung hat er sich insgesamt abgerungen. In D-Moll steht die fatale erste, 1897 ein totaler Misserfolg, die sieben Plagen Ägyptens nannte man sie. Rachmaninow geriet in eine seiner vielen Schaffenskrisen und Depressionen. In A-Moll tönt die dritte und E-Moll ist die Haupttonart seiner vergleichsweise populärsten der zweiten Sinfonie. Die wurde 1908 uraufgeführt, im gleichen Jahr übrigens wie die siebte von Gustav Mahler. Unverstanden zunächst auch er. Doch Mahler machte posthum schneller seinen Weg. Bei Sergei Rachmaninow, dem Russen ohne Heimat, der 1917 sein politisch brennendes Land verließ, um niemals wirklich in Europa und Amerika anzukommen, dauert es bis heute. Als höchst virtuoser Pianist und Interpret nicht nur seiner selbst, als hoffnungslos romantischer Spätling, der durchaus etwas zu sagen hat, wird Rachmaninows Ruf langsam besser. Bis zu seinem 150. Geburtstag in diesem Jahr musste der 1873 geborene, 1943 gestorbene warten. Dabei hat diese Musik, wir hören einen Moment aus der Durchführung des ersten Satzes Largo, Allegro Moderato, so viel zu bieten. Weite, Klarheit, komplexe Fasslichkeit, herrliche Themen und eine raffinierte Instrumentation. Einer der ersten, der das erkannte, noch dazu klanglich glorios, war der deutsch-amerikanische Dirigent Andrei Previn, der die Sinfonie in ihrer ungekürzten, fast eine Stunde dauernden Gestalt zweimal einspielte. 1966 mit dem London Symphony Orchestra für EMI und 1985 mit dem London Royal Philharmonic für Tellak. Die erste Version, aufgenommen in Previns glücklichster Zeit, ist die schönere. Wir hören den zweiten Satz, ungewöhnlicherweise ein schneller Allegro Molto. Andrei Previn, 2019 im Alter von fast 90 Jahren gestorben, kennt man heute fast nur noch als zweiten Gatten von Anne-Sophie Mutter. Dabei war er ein musikalisches Unikum, so wie die Galapagos-Schildkröte, mit der er zuletzt eine sympathische Ähnlichkeit hatte. Er war als Dirigent neben Leonard Bernstein der Einzige, der den tiefen Rubikon zwischen der Klassik und der populären Musik übersprang. Er tat das als Glückskind gleich mehrfach. Elegant, tänzerisch, traumsicher und sehr begabt. Und gerne mit Gefühl, wie in dem Wunder eines nicht enden wollenden Adagios in Rachmaninows schönster, übrigens während eines Dresden-Aufenthaltes entstandener Sinfonie. 1929 am Berliner Ludwig-Kirch-Platz geboren und als Jude 1937 mit der Familie nach Paris und dann nach Kalifornien geflüchtet, tauchte André Previn in Hollywood tief ein in die goldenen Jahre des Studiofilmgeschäfts. Er wurde Orchestrierer, Arrangeur und Dirigent von Filmmusiken. Viermal gewann er dafür den Oscar. Neben seiner Tages- und Brotarbeit machte er sich nachts als Jazzkomponist wie Pianist einen Namen. Er komponierte zudem Musicals, Soundtracks für Billy Wilder, später auch Klassisches. Und er wurde Orchesterchef in Houston, Pittsburgh, Los Angeles und Oslo. Die Wiener Philharmoniker liebten ihn. Viele bis heute gültige Platten spielte André Previn mit dem London Symphony Orchestra ein, so die Tschaikowski- und Prokofjew-Ballette oder Sinfonien von Vaughan Williams und eben Sergei Rachmaninow. Was für mich in diesem dritten Satz von dessen zweiter Sinfonie kulminiert. So originell wie intelligent komponiert, so feinfühlig spannend interpretiert. Denn unser herrliches Adagio-Thema, es schwillt schließlich zu solcher Größe an. Natürlich endet auch diese Rachmaninow-Sinfonie in zarter Melancholie, trotz Allegro vivacissimo. Über 70 Aufnahmen mit Pultgrößen wie Maris Jansons, Simon Rattle, Paavo Järvi, Eugene Ormandy, Wladimir Ashkenazy, Lorin Maazel verzeichnet der Katalog. Aber diese vergleichsweise frühe Einspielung, als Rachmaninow noch schief angesehen wurde, in der er sich freilich mit André Previn auf lässiger Augenhöhe begegnet, sie ist mir die liebste.
Hoffmeisters Empfehlungen in der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Manuel Brug eine Aufnahme der zweiten Sinfonie Sergei Rachmaninows vor. André Previns Exegese am Pult des London Symphony Orchestra aus dem Jahre 1966, erschienen beim Label RCA Victor. Tanz der Elfen. Ja, was für eine bemerkenswerte Entdeckung. César Franck's Oper Hulda, ein Werk, das zu Lebzeiten des französischen Komponisten nicht zur Aufführung kam. Dem Label Palazzetto Bruzzane ist diese grandiose Wiederentdeckung entlang einer Einspielung des Orchestre Philharmonique Royale de Liège und des Chœur de Chambre de Namur zu danken. Dabei Vokalgrößen wie etwa Véronique Jeans oder Jennifer Holloway. Der Tanz der Elfen aus dem vierten Akt der Oper Gergely Madarash dirigierte. Hofmeisters Empfehlung, das Hongkonger Label Naxos seit Jahrzehnten, insbesondere für seine Repertoireentdeckungen und Einspielungen hochgerühmt, punktet seit geraumer Zeit auch mit aufwendig produzierten Audiobiografien großer Komponisten. In der Reihe erschienen in den zurückliegenden Jahren bereits Porträts beispielsweise von Bach, Beethoven, Chopin oder Puccini. Ganz neu im Portfolio Great Composers in Words and Music, Tchaikovsky, geschrieben von Davinia Caddy und erzählt von Nicholas Boulton. Ein Höreindruck.
In the years that followed his ill-fated marriage, Tchaikovsky became reclusive, withdrawing from the professional musical world of Moscow and travelling around Europe. Thanks to the generosity of von Meck, he was now able to choose how and where he would live, with whom he would associate, and on which musical projects he would focus his attention. It seems, on reflection, that Tchaikovsky chose to pursue different compositional directions almost simultaneously. One such direction mapped onto his own newly nomadic existence, his orchestral suites numbers 1, 2 and 3, composed between 1878 and 1884, depart from tradition, eschewing conventional musical forms in favour of freer and more expansive ones. What one recent commentator calls unrestricted musical fantasy.
Das Label Naxos mit einer weiteren Folge von Great Composers in Words and Music. Die aktuelle Ausgabe gewidmet dem russischen Komponisten Peter Tchaikovsky, Autorin Davinia Caddy. Robert Schumann, dessen sechs kanonische Studien Opus 56 bearbeitet für Orchester von Robin Holloway. Die Nummer 5, hier gegeben vom BBC Symphony Orchestra unter Paul Mann, zu finden auf dem Album Brahms by Arrangement beim Label Toccata Classics. Hofmeisters Empfehlung, sprechen wir an dieser Stelle über eine avancierte Buchneuheit in Sachen Musik. schläft ein Lied in allen Dingen über Musik, Moment und Erinnerung. So hat der Berliner Publizist Gregor Dotzauer einen eindrücklichen, man möchte sagen rhapsodischen Essay überschrieben, der in poetischen und philosophischen Betrachtungen sich ergeht über Musik und Musikerfahrungen zwischen Purcell, Bach, Coltrane, Stevie Wonder oder Morton Feldman und damit ein denkbar weites Feld absteckt. Ich traf den Autor vor der Sendung in Berlin zum Gespräch. Herr Dotzauer, dieser Band ist vieles, ein autobiografischer Essay entlang von Musikerfahrung und Musiksozialisation, ein philosophischer Reflex auf das Phänomen Musik in deren unterschiedlichen Erscheinungsformen und Formaten, aber vielleicht ebenso der Versuch einer mentalen Standortbestimmung und im Grunde noch einiges mehr. Wie möchten Sie selbst den Fokus des Bandes definiert wissen?
Es ist ein Buch, das die ganze Vielfalt von Musik in den Blick zu bekommen versucht. In all ihren Stilen, die wir hier kennen, aber auch über den europäischen Rahmen hinaus. Und mein Beispiel ist diese Voyager Golden Record, die in den Weltraum geflogen ist, um irgendwann möglicherweise Außerirdische zu beglücken. Und was da an Zeugnissen der Menschheit gesammelt ist, so etwas Ähnliches versuche vielleicht auch ich, um es aber tatsächlich für die heutigen Leser zu hinterlassen.
Im Laufe der Lektüre muss man den Eindruck gewinnen, dass Sie sich zumindest temporär Ihrem Sujet der Musik, auch der Literatur, ausgeliefert fühlen. Ausgeliefert dieser spezifischen, magischen Totalität, in die Sie sich seit Kindheit und Jugend selbst und mit Lust natürlich hineinbegeben haben. Könnte dieser Band auch sowas wie ein Versuch der Distanzierung gegenüber diesem Ausgeliefertsein sein?
Um Musik zu verstehen, ich würde sogar sagen, um auch Literatur zu verstehen, muss man beide Bewegungsrichtungen kennen. Das sich aufsaugen lassen, das Verschmelzen mit dem Gegenstand, aber auch das Bewusste sich distanzieren, das darüber nachdenken. Und in beiden versucht dieses Buch seinen Weg zu finden. Und zwar sowohl im Hören von Musik, ja im Hören überhaupt. Also es geht ja auch um Geräusche, um alles mögliche andere noch, was wir vielleicht noch gar nicht als Musik qualifizieren würden. Und es geht aber nicht um das Hören, sondern natürlich auch um das Machen und das Verschmelzen mit dem Instrument. Ich bin, wie man in dem Buch lesen kann, ein ziemlicher Dilettant auf vielen Instrumenten, aber vor allem auf der Gitarre und am Klavier. Und trotzdem, glaube ich, hilft die Erfahrung, was es heißt, einem solchen Instrument, einem solchen Gerät, einem solchen Monstrum im Fall des Klaviers gegenüberzutreten und sich gleichzeitig einzusaugen lassen davon, schon ungemein, um auch Hörerfahrungen passiv zu reflektieren.
Sie ventilieren, wie erwähnt, zahllose Aspekte der Musikrezeption, der Musikpsychologie und Philosophie, Jazz und Klassik stehen im Zentrum, aber auch das zeigt sich noch sehr, sehr viel mehr, ob Jimi Hendrix, Ravi Shankar oder Joni Mitchell hinzukommen, in ausgesuchter Parallelität, so würde ich das nennen, Reflexionen zu Literatur, bildender Kunst oder Architektur, das alles liegt nicht selten über und nebeneinander. Lautet die Botschaft, das alles gehört untrennbar zusammen, das alles ergibt nur als Ganzes ein? Sinn?
Na, das ist eine der Fragen, die mich dabei umtrieben hat. Es ist eine Variation über das Eine und das Viele. Das Viele ist offensichtlich in diesem Buch. Ob es ein Eines ergibt, wage ich zu bezweifeln. Also wenn man mich philosophisch fragen würde, bin ich ein Anti-Essentialist. Also jemand, der nach dem Wesen der Musik fragt, aber nicht glaubt, dass es eine solche gibt, weil es viel zu viele unterschiedliche Funktionen gibt. Das ist die abendländische Kunstmusik, das ist das Rituelle von Techno, das ist die Gelehrtenmusik der chinesischen Guqin, einer Weltbrettzither, mit der ich mich auseinandersetze. Das sind viel zu viele Kontexte, dass man sagen könnte, das ist eins und natürlich trotzdem können wir, glaube ich, gar nicht anders, als zu sagen, das alles ist Musik.
Wer die Welt als akustischen Raum erlebt und begreift, wie Sie es für sich so oft beschreiben, wie geht man mit der zunehmenden Verdichtung und Intensivierung dieses akustischen Raumes um, zumal mit der Tatsache, dass alles auch digital und archiviert abrufbar ist und vorliegt?
Ich versuche ja, diese Bruchlinie zu beschreiben zwischen der mühsamen Akquisition von Musik im Radio. Ich weiß gar nicht, ob ich erzähle, wie ich mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten habe, womit unsere Generation hier aufgewachsen ist. Wie ich in bestimmten Städten mir Platten gekauft habe, zusammengesammelt, wie man das verliehen hat zur Allgegenwart und Allverfügbarkeit von Musik heute. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein entwickelt hat, vielleicht auch nur im Verstehen dessen, dass es andere Leute Mühe gekostet hat, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, hat man auch in dieser Allverfügbarkeit schon eine ganze Menge gewonnen und kann sehr gezielt Dinge nachgehen. Wofür schon spricht, dass nach wie vor unglaublich verschiedene Szenen und Interessen sich ausgebildet haben.
Von zentraler Bedeutung für Musikaffine ist ja immer auch die Zuschreibung der Musik als Gegenwelt, als Gegenentwurf zum Alltag, eigentlich zu allem. Wenn man einen Blick wirft auf die einzelnen Kapitel Ihres Essays, das ist eine, ich denke, bewusste, rhapsodische Annäherung an die Sujets, ein Umkreisen, ein immer neu ansetzen. Haben Sie das Schreiben des Bandes auch als sprachliche Herausforderung empfunden?
Natürlich hoffe ich, dass es kein Journalistenbuch ist. Also das unterscheidet sich hoffentlich von dem, was ich auch im Journalistischen über Musik schreibe, noch einmal durch einen gewissen literarischen Anspruch, wie hoch man immer den hängen mag. Literarisch kann man das natürlich als Essay beschreiben, der sich aus vielen Richtungen diesem Thema nähert. Und tatsächlich kann man dieses Buch von vorn nach hinten aus der Mitte herauslesen. Und das Rhapsodische hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein Buch viel mehr über Improvisation ist als über Komposition. Wobei die Gegensätze sehr fließend sind, wie ich auch diskutiere. Aber es ist eine große Hommage an diese improvisierende Stadt Berlin, sowohl im stadtplanerischen wie im musikalischen, ohne dass allerdings diese Stadt als Berlin auftaucht. Also da würde ich auch nochmal Wert drauf legen, Sie sagen mit Recht, es ist ein autobiografischer Band, aber dieses Ich, was hier auftaucht, ist ein rein musikalisches Ich. Man wird sonst über mich nicht allzu viel erfahren. Und die Orte, die ich hier besuche, sind in gewisser Weise, obwohl sie alle topografisch nachgehbar sind, fiktionalisiert.
Ja, dazu, es liegt in der Natur der Sache, dass man, wenn man über Jahrzehnte unter anderem als Musikpublizist, als Kritiker und Essayist agiert, dass man die musikalische Unschuld verliert oder das unschuldige Bewusstsein für Musik, wenn man es so will. Es scheint, dass Ihnen das ganz und gar nicht behagt und Sie zumindest einen Teil dieser Unschuld ja, zurückerobern möchten. Richtig?
Auf jeden Fall. Und jeder, der den Spaß an seinem Beruf verloren hat, wenn er über Kunst schreibt, im allgemeinsten Sinn, sollte aufhören. Natürlich trifft man mehr und mehr auf Bekanntes, auf Epigonales, auf Dinge, die einem nicht mehr originell erscheinen, aber das ist ein Lerneffekt und gleichzeitig gibt es ungeheuer viel Spannendes, Neues und diese Offenheit, sich zu bewahren, gehört dazu. Also ich kann mir nicht den Punkt vorstellen, an dem ich einfach satt bin.
Die Offenheit gegenüber Musik unterschiedlichster Provenienz sich bewahren. Das Plädoyer von Publizist Gregor Dotzauer. Im Band Schläft ein Lied in allen Dingen. Über Musik, Moment und Erinnerung streift der Autor ein denkbar weites Feld im riesigen globalen Musikkosmos. Und wir folgen ihm gerne auf seinen Wegen und Nebenwegen. Erschienen ist der literarische Essay im Verlag Matthes und Seitz Berlin. Aus Three Catches von Howard Ferguson, diese Nummer 3, Con Moto. Eine Aufnahme mit Adam Walker, Flöte und Woe Watkins, Klavier. Eine Parfumstour durch englisches Repertoire für Flöte und Piano aus dem 20. Jahrhundert offeriert das bei Chandes veröffentlichte Album Shadow Dances, British Works for Flute and Piano. Und soweit denn auch Hoffmeisters Empfehlungen für heute. Die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de. Kommende Woche an dieser Stelle mein Kollege Bernhard Schrammeck. Martin Hoffmeister dankt für Ihr Interesse. Musik.